Ihr Lieben, die Bücher von Corrie ten Boom haben mich schon als Jugendlicher fasziniert. Sie versteckte mit ihrer Familie Juden während der Zeit des Nationalsozialismus, wurde erwischt und dann ins Konzentrationslager gesteckt. Ihre Familie kam dabei ums Leben, sie überlebte als Einzige. Doch statt sich traurig und verbittert zurückzuziehen, vergab Corrie ihren Peinigern und sie zog als Predigerin der Versöhnung durch die ganze Welt. Ihr Haus in Harlem zu besuchen, was wir mit einigen aus unserer Gemeinde schon mal gemacht haben, ist total inspirierend. Ihrem Beispiel zu folgen, eine große Herausforderung. Jesus sagt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Das klingt nicht unbedingt nach dem, wie es sonst auf unserer Welt zugeht. Da sind doch harte Bandagen nötig. Auge um Auge und Zahn um Zahn. Das ist ein gerechtes Prinzip. Viele von uns fühlen sich in ihrem Alltag oft machtlos, verletzt, wehrlos und angreifbar. Und die einfachste Methode, um mit dieser Unsicherheit fertig zu werden, besteht eben darin, Macht auszuüben und um sich zu schlagen. Du fühlst dich schwach, dann treib Sport und bau deine Muskeln auf. Du ärgerst dich über etwas, dann schreib eine Rundmail und poste ein paar Hasskommentare. Du fühlst dich von anderen ungerecht behandelt, dann wehr dich, zerr sie vor Gericht und besteh auf deinem Recht. Diese Denkweise hat zu viel Blutvergießen auf unserer Erde geführt. Herzen wurden gebrochen, Köpfe wurden eingeschlagen, Familien zerstört, Gemeinden gespalten, ganze Völker wurden ausgerottet. Mahatma Gandhi hatte recht, als er sagte, Auge um Auge lässt die ganze Welt erblinden. Darum bin ich froh, dass Jesus uns heute einen viel besseren Weg zeigt, um mit den Menschen umzugehen, die uns das Leben schwer machen. Es ist der Weg der Versöhnung. Und er betrifft meines Erachtens drei Bereiche unseres Lebens. Erstens, versöhnt mit mir selbst. Einige von uns schleppen schon seit langem ein Möbelstück mit sich herum, das ihnen das Leben total schwer macht. Es ist die innere Anklagebank. Manchmal setzen sie sich selbst darauf und hadern mit ihrem harten Leben. Relativ häufig setzen sie dann aber auch noch ihren Ehepartner daneben, ihre Eltern oder ihre Kollegen. Und manchmal sitzt sogar der Pastor oder Gott auf dieser Anklagebank. Die innere Anklagebank ist jedenfalls meistens besetzt und je mehr sie benutzt wird, umso stärker drückt sie auf unsere seelische und körperliche Verfassung. Wir werden immer bitterer, wir können uns gar nicht mehr richtig freuen, wir bekommen Magengeschwüre, wir ziehen uns zurück und von Gott wollen wir irgendwann auch nicht mehr was wissen. Ja, auf wunderbare Weise besteht da ein Zusammenhang zwischen unseren verkorksten Beziehungen und unserem Draht nach oben. Deshalb lädt Jesus uns ein zu beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann gibt es da noch einen Nachsatz. Denn wenn du anderen nicht verzeihst, was sie dir angetan haben, dann wird auch dein Vater im Himmel dir deine Schuld nicht vergeben. Ein Lieddichter hat mal gesagt, denk immer daran, dass man Fäuste nicht falten kann. Das funktioniert einfach nicht. Denn mit Wut im Bauch reißt nicht nur der Kontakt zu deinen Mitmenschen ab, du verlierst auch deinen Kontakt zu Gott. Darum legt Jesus in der Bergpredigt den Finger behutsam in diese Wunde unseres Lebens. Und er ermutigt uns, mit uns selbst ins Reine zu kommen, mit uns selbst versöhnt zu werden. Gerade Menschen, die immer gerne alles in Ordnung in ihrem Leben haben wollen, die zerbrechen nicht an ihren Schwächen, sondern in ihrem großen Gerechtigkeitssinn. Sie sind mit sich unbarmherziger, als Gott mit ihnen ist. Sie haben in sich so einen unbarmherzigen Richter, der sie ständig erbarmungslos verurteilt, nämlich sie selbst. Sie sagen, wie konnte ich damals nur so falsch und dumm reden? Das hat meine Ehe und meine Familie zerstört. Das werde ich mir niemals vergeben können. Doch, du kannst das. Denn Gottes Gnade ist so viel größer als all deine Schuld. Er ist so viel gnädiger mit dir, als du es dir selbst dir gegenüber bist. Darum hör bitte auf, ein Opfer deiner eigenen Ideale zu werden. Du machst dich nur zum Spielball anderer, dein Selbstwert leidet und du wirst dich irgendwann nicht mehr lieben können. Vertrau darum bitte wieder auf Jesus, der dich schon längst freigesprochen hat und der dich im Namen Gottes einlädt. Du darfst vollkommen sein, weil dein Vater im Himmel vollkommen ist. Jesus hat dir vergeben. Er spricht dich gerecht. Damit bist du schon in Gottes Augen vollkommen. Du bist noch nicht am Ziel, du sollst auch noch im Glauben wachsen und reifen, aber Gottes Vollkommenheit steht dir jeden Tag offen. Sein Reich liegt vor dir wie ein Land, das du einnehmen darfst. Ja, es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Und in diesem Reich kannst du so handeln und leben wie Jesus. Und dann wirst du verstehen, warum er dir heute sagt, wehr dich nicht gegen das Böse. Wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Kennt ihr Jiu-Jitsu? Das ist eine japanische Kampfsportart. Übersetzt bedeutet sie die nachgebende Kunst. Beim Jiu-Jitsu nutzt man einfach den Schwung des Angreifers für sich selbst aus und richtet ihn neu aus. Ich glaube, so ähnlich funktioniert das auch in Gottes Reich. Wenn du mit dir selbst versöhnt lebst, kann dir eine Ohrfeige doch nicht deine Würde und Ehre nehmen. Du bist ein Mensch, der seine Würde und Ehre von Jesus geschenkt bekommen hat. Du weißt, dass du unendlich geliebt bist. Du bist liebenswert, weil er dich liebt. Aus dieser Stärke heraus kannst du sogar Entbehrungen und Enttäuschungen hinnehmen. Denn du hast doch bei Jesus gelernt, dass die, die dich schlagen, oft selbst die Geschlagenen sind. Menschen, die selbst erniedrigt wurden und sich klein vorkommen und deswegen um sich schlagen. Darum probier dieses Jiu-Jitsu Gottes doch mal aus und du wirst sehen, dass der, der dich so erniedrigt und verletzt, ins Nachdenken kommt. Er wird hoffentlich erkennen, dass er falsch gehandelt hat. Nun dürfen wir aus diesen Worten von Jesus allerdings kein Gesetz ableiten. Jesus meinte sicherlich nicht, dass du dich ständig beschimpfen lassen sollst und nie zurückschlagen darfst. Es gibt Situationen, da musst du dich und dein Leben schützen und dich wehren. Aber vergiss nicht, dass das Auge um Auge die Welt erblinden lässt. Weiter sagt Jesus hier, wenn jemand mit dir um dein Hemd prozessieren will, dann gib ihm auch noch die Jacke dazu. Wenn du mit dir selbst versöhnt lebst, kann dir ein Prozess doch nicht die Freiheit nehmen. Und genauso musst du dir nicht immer dein Recht erkämpfen. Du bist durch Jesus ein Bürger einer anderen Welt. Wir leben hier in Deutschland zwar in einem Rechtsstaat, aber vor Gericht geht es selten um Gerechtigkeit. Da werden nur alte Wunden aufgerissen und neue geschlagen. Darum ist es sehr weise, dass Paulus uns empfiehlt, Streitigkeiten unter Christen niemals vor Gericht auszutragen. Ist es denn so schlimm, etwas von dem abzugeben, was uns eigentlich zusteht? Wenn du verstehst, dass Gott in seinem Reich für dich sorgt, dann kannst du doch anders an die Sache herangehen und sagen, du willst mein Hemd? Brauchst du vielleicht auch noch meinen Mantel? Du willst mein Auto? Brauchst du vielleicht auch noch meinen Fernseher? Auch hier wäre es falsch, daraus ein Gesetz abzuleiten. Aber wenn du schon mal einen Prozess mitgemacht hast, dann weißt du, wie anstrengend das ist, wie viel Energie das kostet. Ist es das wirklich wert, wofür du kämpfst? Wäre es nicht besser, die Erbstreitigkeiten in deiner Familie zu begraben und wieder versöhnt miteinander zu leben? Und dann legt Jesus seinen Finger noch in eine Wunde, damit sie heilt, wenn er sagt, wenn einer dich zwingt, ein Stück weit mit ihm zu gehen, dann geh mit ihm doppelt so weit. Jeder römische Soldat konnte damals von einem Juden verlangen, dass er ihm eine Meile weit Lasten trägt oder ihn aus anderen Gründen begleitet. Niemand tat das damals gerne, weil die Römer alle verhasst waren. Aber wenn du mit dir selbst versöhnt lebst, kannst du es doch auch ertragen, wenn du mal zu Sachen gezwungen wirst, die dir eigentlich nicht schmecken. Du weißt nämlich, dass du einem viel größeren Herrn dienst als alle, die dir hier auf der Erde etwas vorschreiben wollen. Und wenn Jesus, dein Herr, die zweite Meile mitgegangen ist, dann versuchst du das auch. Aus Liebe zu Jesus kannst du dich auf der Arbeit deinem Chef unterordnen. Aus Liebe zu Jesus kannst du zu deinem Kollegen, den du nicht leiden kannst, sagen, wie kann ich dir heute helfen? Ja, aus Liebe zu Jesus kannst du dich auch mal über einen Gottesdienst freuen, der länger dauert als 60 Minuten. und gehst vielleicht auch mal einen Lobpreis mit, der dir nichts bedeutet, aber anderen alles. Es ist leider hinlänglich erwiesen, dass die Stempelkarte dazu verführt, nur das zu tun, was unbedingt notwendig ist. Und es ist schade, wenn das über den Beruf sogar zu einer Lebenseinstellung wird. Darum möchte ich dich ermutigen, mit Jesus wieder solch eine Extrameile für andere zu gehen. Das führt uns zum letzten Beispiel, das Jesus hier anspricht. Wenn einer dich um etwas bittet, dann gib es ihm. Wenn einer etwas von dir borgen möchte, dann leih es ihm. Auch Bitten und Geben haben etwas mit Verletzlichkeit zu tun. Wer in Not ist, muss sich demütigen. Und wer um eine Gabe gebeten wird, muss seinen Besitz loslassen. Fragen kommen auf. Braucht derjenige, der uns um Geld bittet, diesen Betrag wirklich? Sehe ich mein Geld jemals wieder? Da wir zu Gottes Reich gehören, haben wir hier einen ganz sicheren Stand. Wir können etwas opfern, ohne befürchten zu müssen, dass wir am Ende mit leeren Händen dastehen. Damals in Israel war das üblich, höchstens mal den nahen Verwandten etwas zu leihen und dann auch nur kleine Beträge. Wozu Jesus uns hier ermutigt, ist also wirklich ein großer Schritt. Wir werden dabei Verluste erleiden, aber auch viel Segen erleben. Was alle diese Beispiele deutlich machen, ist, dass wir in der Kraft Gottes aus unserer traurigen, verletzten und dunklen Position hervortreten dürfen. Denn wenn Jesus, der für uns arm wurde, damit wir reich werden, wenn dieser Jesus in uns lebt, dann ist es doch egal, wie wenig wir haben, dann sind wir reich in Christus. Darum darfst du aufrecht durch dein Leben gehen. Gott hat dich aufgerichtet. Du bist von ihm geliebt und befreit. Du wirst von ihm versorgt und du darfst anfangen, als versöhnter Mensch zu leben. Und wenn es dir schwerfällt, all das zu glauben, dann schreib es dir am besten auf einen Zettel. Kleb es dir an den Spiegel oder Computer zu Hause. Schreib drauf, ich bin wirklich geliebt von Gott. Ich bin versöhnt mit mir selbst. Und dann hoffe ich, dass aus deiner inneren Anklagebank ganz schnell eine Versöhnungsbank wird. Damit kommen wir zu einem zweiten Bereich, in dem wir Versöhnung brauchen. Da geht es um unsere Feinde. Es geht um die Menschen, die uns wehgetan haben. Es geht um jeden, den wir auf die Anklagebank gesetzt haben. Darum zweitens, versöhnt mit meinen Mitmenschen. Hier sitzt vielleicht dein Ehepartner, mit dem du dich auseinandergelebt hast, oder deine Kinder, die sich von dir entfremdet haben. Vielleicht sitzt da auch dein Chef, der dich immer nur ausnutzt, oder deine Kollegin, die dich vor anderen schlecht gemacht hat. Du hast wirklich allen Grund, sie zu hassen. Vielleicht sitzt auf deiner Anklagebank aber auch der Pastor und die Ältesten, durch die die Gemeinde so anders und neu geworden ist. Oder es sitzen ein paar Ältere darauf, die sich gegen alles Neue sträuben. Vielleicht sitzen sogar Leute auf deiner Anklagebank, die schon lange gestorben sind. Deine Eltern oder andere, die dir wehgetan haben, aber ihre Fehler hast du nicht vergessen. Ja, so mancher hält das Versagen seiner Mitmenschen wie eine geheime Trophäe in der Hand. Sie gibt dir das Recht, als Opfer zu leben. Es kommt aber auch nicht selten vor, dass solche Unversöhnlichkeit krank macht. Ja, manche Menschen werden deshalb nie gesund, weil sie ihre Wunden ständig pflegen und aufreißen und lecken. Darum sagt Jesus, es heißt bei euch, liebt eure Freunde und hasst eure Feinde. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen und betet für alle, die euch verfolgen. In manchen Bibeln fehlen die letzten Verse, weil nicht sicher ist, ob Jesus das wirklich so gesagt hat. Ich habe sie trotzdem dazu genommen, denn mit ihnen wird deutlich, was Jesus auf jeden Fall gemeint hat. Als Deutsche verbinden wir Liebe immer gleich mit Gefühlen. Das griechische Wort hier meint aber zunächst mal nur eine Handlung. Wir sollen unseren Feinden Gutes tun, sie segnen und für sie beten. Und ich finde, dass das nicht zu viel verlangt ist. Es wird dir enorm helfen, die Leute von deiner inneren Anklagebank herunterzubekommen. Versuch das mal. Bring jeden einzelnen von ihnen im Gebet vor das Kreuz. Und dann lass die Verletzungen los, die dir zugefügt wurden. Übergib sie an Jesus, damit deine Wunden heilen können. Und wenn du das tust, gibst du dein Recht auf, böse auf andere zu sein. Und damit wirst du endlich frei von der Macht, die der andere auf dein Leben ausgeübt hat. Vielleicht schaffst du das nicht gleich, all deinen Feinden auf einmal zu vergeben. Dann mach es wie Jesus. Er betete am Kreuz: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oft wussten die anderen wahrscheinlich genau, was sie taten, aber vielleicht wussten sie nicht, wie sehr sie dich damit verletzt haben. Jesus jedenfalls betete so, weil er in seinen Peinigern nicht nur einen brüllenden und wütenden Haufen sah. Er erkannte in ihnen Geschöpfe Gottes, von Gott geliebte Menschen, die sich verirrt hatten und verloren waren. Sein Blick blieb nicht an Äußerlichkeiten hängen. Er durchdrang die Schmutzschicht unter und die Bosheit und Ablehnung. Jesus sah in jedem Menschen einen wunderbaren Gedanken Gottes. Oft genug war dieser Gedanke entstellt und unkenntlich geworden, aber er war doch immer noch ein Gedanke Gottes. Ja, jeder Mensch ist immer noch so wertvoll, dass der Vater im Himmel Tag für ihn seine Sonne aufgehen lässt und es für ihn regnen lässt. So zeigt uns Gott im Grunde täglich, was es heißt, seine Feinde zu lieben. Er geht gut mit ihnen um. Er sieht das Positive in ihnen und hofft, dass sie sich verändern. Jemand hat mal gesagt, seine Feinde zu lieben bedeutet nicht, den Schmutz zu lieben, in dem die Perle liegt, sondern die Perle zu lieben, die im Schmutz liegt. Genau darum geht's. Die Perle im anderen wieder sehen und lieben. Ich las die Geschichte von einer Frau. Sie hatte einen Scheusal von Mann geheiratet und menschlich gesehen konnte sie ihn wegen seiner Alkoholsucht nur verachten. Aber in einer schlimmen Situation musste sie an ein Wort denken, das ihr Mann ihr während der Verlobungszeit zugesprochen hatte. Und plötzlich wusste sie wieder, in diesem einen, schon so lange verklungenen Wort sprach sich der eigentliche Mensch in ihrem Mann aus. In diesem Wort lag eine Ahnung von dem Mann, wie Gott ihn sich vorgestellt hatte. Da leuchtete etwas von der verschütteten Perle auf und von diesem Augenblick an konnte sie nicht anders, als in seinen Augen den Schrei nach Erlösung zu sehen. Sie sah seine verkommene Seele von einem schrecklichen Kerker umschlossen, aus dem er allein nicht herausfand und unendlich litt. Ich wünsche uns allen, dass uns auch solch ein Auge geschenkt bekommt, mit dem Jesus die Menschen damals ansah und denen auch diese Frau geschenkt bekommen, dass wir die Perle im anderen wiedersehen. Und ich glaube, dass wir dann erleben werden, wie Versöhnung uns und unsere Mitmenschen verändert. Die Menschen nämlich, die von Jesus angesehen wurden, die wurden ja tatsächlich verändert. Die verhasste Samariterin damals, mit der keiner sprechen wollte, die von Jesus angesprochen wurde. Oder die auf frischer Tat ertappte Ehebrecherin, die gesteinigt werden sollte, und Jesus stellte sich schützend vor sie. Oder der Zöllner Zachäus, mit dem niemand etwas zu tun haben wollte, und Jesus lädt sich bei ihm zum Essen ein. Die Versöhnung, die Jesus all diesen Menschen anbot, veränderte ihr Leben, und wir können alle die gleiche Erfahrung machen. Für einen hasserfüllten, verbitterten, bösen und zum Feind gewordenen Menschen ist es eine unbeschreibliche Befreiung, wenn er einem Auge begegnet, das nicht auf der Schmutzschicht verweilt. Es befreit ihn, wenn er einem Blick begegnet, der durch diese Schmutzschicht hindurchdringt und die verschüttete Perle dahinter entdeckt. So wünsche ich dir, dass du in dem ungeliebten Kollegen oder Nachbarn wieder ein geliebtes und betrauertes Geschöpf Gottes entdeckst. Fang an, mit Jesus über all die Menschen zu reden, die dir das Leben schwer machen. Bete für sie, auch wenn sie deine Konkurrenten sind. Segne sie, auch wenn sie dich verfluchen. Ich mache das in solchen Situationen so, dass ich mir Jesus am Kreuz vorstelle. Er hängt dort zwischen Himmel und Erde und trägt die Sünde der ganzen Welt. Er trägt dort nicht nur meine, sondern auch die Sünde meiner Feinde. Und ich schaue Jesus an und dann stelle ich mir vor, dass ich unter dem Kreuz stehe. Und neben mir all die Menschen, die mir das Leben so schwer machen. Und vielleicht ganz leise, aber immer gewisser und entschlossener spreche ich es aus: Ich vergebe dir. Ich vergebe dir und lasse es nicht zu, dass diese Schuld mein Leben kaputt macht. Nur so kann ich versöhnt mit meinen Mitmenschen und mit Gott leben. Damit kommen wir zum letzten Punkt. Wenn wir tief verletzt worden sind und das Unrecht uns bitter gemacht hat und wir keinen Ausweg mehr sehen, dann setzen wir auch Gott noch auf die Anklagebank. Darum drittens, versöhnt mit Gott leben. Auf unserer Anklagebank muss sich Gott so einiges anhören. Herr, warum lässt du mich so leiden? Warum bist du so ungerecht? Warum hilfst du mir nicht? Konkrete Antworten bekommen wir darauf in der Regel nicht. Aber ist es nicht wunderbar, dass Gott sich das alles überhaupt anhört und nicht wegläuft? Dass er es neben uns aushält und sogar mit uns mitleidet? Und wenn du genau hinschaust, dann merkst du, dass sich unser großer Gott längst auf die allergrößte Anklagebank dieser Welt gelegt hat. Er hat am Kreuz alle Schuld und alles Unrecht auf sich gezogen. Er hat sich ganz und gar in die Fragen und die Dunkelheit unseres Lebens hineinbegeben, damit wir dort nie allein sein müssen. Und vielleicht stellst du ja heute fest, mein Gott, nicht du bist so ungerecht, sondern ich bin es dir gegenüber. Nicht du bist blind für meine Not, sondern ich bin blind für das, was du am Kreuz für mich getan hast. So klär das bitte in dieser Woche, wie es eigentlich auf deiner Anklagebank so aussieht. Ist sie leer? Sitzt du selbst darauf? Sind dort Menschen, die du schon lange anklagst und beschuldigst, dass sie sich an dir versündigt haben? Sitzen dort deine Eltern, deine Mutter, dein Vater, dein Ehepartner, deine Kinder, dein Vorgesetzter, deine Freunde, Schwestern und Brüder aus der Gemeinde? Oder sitzt dort vielleicht sogar dein Gott? Und wenn du das für dich geklärt hast, dann tu das Einzige, was uns Menschen wirklich in solchen Situationen helfen kann. Schieb deine innere Anklagebank unter das Kreuz. Bring all deine Anklagen und all die Menschen, gegen die du mehr oder weniger aufgebracht bist, zu Jesus. Und empfang dort Vergebung für dich. Und sprich auch Vergebung vor anderen und für andere aus. Und du wirst sehen, wie sich deine Anklagebank in eine Versöhnungsbank verwandelt. Und du wirst erfahren, wie die Liebe Gottes wieder in dein Leben hineinfließt. Und dann kannst du endlich versöhnt und befreit leben. Amen.